Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast hier zur nächsten Podcast-Folge des philosophischen Frauenpodcasts. Ich sitze hier gerade an meinem großen Esszimmertisch und hab's richtig, richtig schön. Ich hab's gut mit Tee und Kerzenlicht. Guck aus den großen Fenstern raus über ein Feld hin zu einer ganz, ganz großen Kuhweide, die umsäumt ist von Wald und sehe gerade, wie die Sonne hinter den Bäumen so verschwindet. Und ich erzähle dir das, weil das heutige Podcast-Thema viele wirklich sensible Punkte berührt und für die optimale Entfaltung des Themas einen warm behüteten Rahmen braucht. Deswegen fühl dich von mir ganz herzlich eingeladen, hier mit mir in dem Bauernhaus an diesem Tisch zu sitzen, es dir gemütlich zu machen und in dieser warmen, behüteten und wohlwollenden Atmosphäre ein bisschen abzutauchen und dich auf das Thema einzulassen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über einen essentiellen Zusammenhang von Scham und Sinnlichkeit sprechen. Und damit wir erstmal einen klaren Einstieg bekommen und du abgeholt bist, damit du besser greifen kannst, aus welcher Perspektive heraus das Thema für uns alle ein wirklich grundlegendes ist, wird es jetzt erstmal tatsächlich ein bisschen hart und auch theoretisch, weil wir steigen da ein, wo der Schuh drückt. Bewusst gelebte Sinnlichkeit, und ich spreche jetzt von Sinnlichkeit in einem klaren Kontext zu erfüllter Intimität mit anderen Menschen, die Fähigkeit bewusster und kraftvoller Zärtlichkeit, sexuelle Verspieltheit, das bewusste Aufbauen und Halten von anregenden und erregenden, freudvoll kribbligen Zuständen sind Themen, die ganz, ganz viele Menschen beschäftigen, über die wir uns aber nur ungern unterhalten und die oft viel zu gegensätzlich zu unseren Alltagsdynamiken sind. Wir haben eigentlich nicht so wirklich Raum, um die gut erforschen und leben zu können, aber dazu später mehr. Wenn du jetzt zu den Personen gehörst, die gerade schon abwinken und aussteigen und sagen, das spielt für mich nicht wirklich eine Rolle, weil ich habe für mich aus diesen und jenen Gründen festgestellt, ich brauche das einfach nicht, ist nicht mein Thema. Bitte bleib mit mir, der Bogen wird gleich wesentlich größer als nur auf das Thema bezogen, und ich verspreche dir, es gibt hier auch für dich mindestens einen Schatz zu bergen. Dass es hier erstmal eine wirklich große Sehnsucht nach etwas gibt, was wir mitunter ganz, ganz schwer nur benennen können, zeigt uns zum Beispiel der hohe Absatzmarkt von erotischer Lektüre, den ganzen Hollywood-Schnulzen, die wir so konsumieren, aber auch unsere gesellschaftlichen Umgangsformen und Ansichten rund um Sinnlichkeit und Sexualität. Und da denke ich zum Beispiel, dass ich es einfach sehr bezeichnend finde, dass es unter der Hand eben doch Norm ist, dass man über die Jahre in festen Beziehungen eben sexuell frustriert, davon gehen wir so aus, wer eine langjährige Beziehung will, der opfert eben dafür das Feuer, die Leidenschaft, die Sinnlichkeit und echte sexuelle Abenteuerlichkeit und Befriedigung. Klar finden wir das nicht cool. Wir finden es nicht cool, dass Männer tendenziell schneller und mehr fremdgehen, zu mehr Abhängigkeit von Pornokonsum neigen und in ihrem Leben eher Prostitution in Anspruch nehmen. Aber für all das gibt's einfach auch einen Riesenmarkt. Und auch wenn wir es nicht toll finden, gibt's trotzdem sowas wie ein stilles Abkommen darüber, dass das eben einfach der Lauf der Dinge ist. Ja, so ist das eben, gefolgt von so einem resignierten Achselzucken. Das ist nicht bloß die Reaktion in einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht, sondern das ist eine Realitätsüberzeugung, die wir überall wiederfinden. Und auch wenn es jetzt in deiner Bubble vielleicht gerade anders aussieht, es gibt haufenweise Frauen, die in der ganz festen Perspektive leben, dass Männer einfach die A-Karte gezogen haben, weil diese Frauen sehen vorrangig Männer, die sagen, ich würde ja so gerne, ich liebe meine Frau. Und da muss man eben einfach verstehen, dass wenn meine Frau nicht möchte, dass dann die Lustbefriedigung eben woanders stattfinden muss. Also so eine grundlegende Überzeugung davon haben, dass Frauen eben irgendwann einfach keine Lust mehr auf Sex haben. Und die tun das dann im besten Fall einmal pro Monat, immer am Sonntag, pro Geburtstag und sowieso dem Mann und insgeheim um des lieben Frieden Willens zuliebe. So, und in Bezug auf Frauen gibt es auch so ein stilles Übereinkommen und so eine grundlegende Überzeugung, nämlich, dass Frauen eben früher oder später Sex aufgeben. Die in Anführungsstrichen gute Frau macht es dann trotzdem noch in den vorher genannten Abständen für den Mann, für den Familienfrieden. Und die doofe Frau ist eben einfach die frigide Fregatte und sollte dann aber bitte wenigstens stillschweigend annehmen, dass ihr Mann ja nun mal auch Bedürfnisse hat. Ich weiß, dass das jetzt gerade richtig harter Tobak ist und in den Extremen beschrieben ist. Und nichtsdestotrotz ist es ganz doll wichtig, diese Dinge beim Namen zu nennen und sie als klare Bedingung anzuerkennen. Auch wenn wir häufiger seichtere Bilder davon sehen oder malen würden, der Rahmen und die Grundperspektiven und Annahmen bleiben immer dieselben. Und auch wenn es dir jetzt zu viel Klischeereiterei war und du dich darin gar nicht wiederfindest, dann kann ich nur sagen, ja, wir haben uns entwickelt, es ist viel passiert. Doch einfach nur, weil Frauen jetzt auch in den Großstädten, weiß ich nicht, posche Shops für Sextoys vorfinden, jede Frau jetzt ein Spicy Book auf ihrem Nachttisch liegen haben darf, ist diese Thematik nicht vom Tisch. Und es gibt noch eine Menge im Grundfundament zu rütteln, damit da sich wirklich was bewegt. Und zu einem ganz essentiellen Grundbaustein in diesem Fundament zählt ein Thema, das dir vielleicht jetzt beim Zuhören schon begegnet ist. Vielleicht hast du es gerade schon empfunden, nämlich Scham. Vielleicht hast du, während ich das gerade so ganz unverblümt gerade ausgesprochen habe und über Beziehungsrealitäten gesprochen habe, sowas wie Scham gespürt. Und genau dieser Scham möchte ich mich heute zuwenden, weil diese Scham eine der ersten Dinge ist, denen wir uns zuwenden müssen, wenn wir uns mit Sinnlichkeit und dem persönlichen individuellen Ausdruck auseinandersetzen wollen. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge so ganz grundlegende und allgemeingültige Pfeile aufzeigen, damit wir klarer sehen können, woher diese blockierende Scham kommt, warum wir die alle auf ganz unterschiedliche Arten und Ausprägungen in uns tragen und dann besser begreifen können, wie sie uns tatsächlich und auch ganz alltäglich blockiert und unseren individuellen, kreativ-sinnlichen Ausdruck sabotiert und was eine Möglichkeit ist, das nach und nach zu transformieren. Und erstmal müssen wir dafür begreifen, dass wir alle als super verspielte, individuell kreative Persönlichkeiten auf diese Welt kommen. Von Beginn an prägen uns unsere Sinne. Wir erfahren uns und die Welt, indem wir einfach sind. Und indem wir über die uns zur Verfügung stehenden Kanäle, wie eben sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, über Augen, Ohren, Nase, Zunge, Mund und Haut, die Welt wahrnehmen und uns aber eben auch genauso über diese Kanäle ausdrücken. Wir tanzen, weil sich die Welt für uns in diesem Moment so anfühlt, dass wir sie betanzen wollen. Wir malen das, was wir fühlen. Wir lachen, weil es aus uns rausbricht. Wir berühren die Dinge, die vielleicht aufregend riechen oder toll aussehen, weil wir uns verbunden fühlen oder weil es uns in irgendeiner anderen Art und Weise anspricht und wir das spannend finden. Und ein ganz essentieller Aspekt daran ist, es gibt in diesem Zustand von Kindsein kein explizites Ziel dahinter, als nur den jeweiligen Moment des Erlebens. Also es gibt keine Erwartung, keine Idee davon, damit etwas zu bewirken, als die bloße Befriedigung der Erfahrung genau in diesem Moment. Und diese Form von Sinnlichkeit ist zutiefst körperlich, kreativ und lebendig. Je nachdem, wie wir aufwachsen, wie unsere engsten Beziehungspersonen so aufgestellt sind, lernen wir früher oder später, dass diese vielfältigen Ausdrucksformen bewertet werden. Also wir hören dann zum Beispiel so Sätze wie, naja, so macht man das aber nicht. Oder das hättest du aber auch schöner machen können. Oder das hättest du größer bauen können. Oder da hättest du dich schneller drehen können oder schneller laufen können. Das hättest du so und so malen können. Da hättest du jetzt aber nicht so viel Dreck dabei machen sollen. Oder. Ich wette, dir fallen ganz bestimmt Beispiele dazu ein. Und um hier auch einmal ganz kurz nochmal was, also mich einfach ganz klar zu stellen, es geht hier nicht bloß um diese verbalisierten Formen, die ich jetzt gerade genannt habe. Und ich sage auch nicht per se, dass Kritik oder Anregung zur Entwicklung bestimmter Bereiche immer schädigend wirkt. Ich spreche gerade von sämtlichen Erfahrungen, wo wir eine explizite Ablehnung spürbar fühlen, ja, wo eine explizite Ablehnung spürbar wird in Bezug auf den persönlichen kreativen Ausdruck in diesem Moment. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, dir bestimmt irgendwelche Bewertungen einfallen zu Dingen, die du irgendwann mal voller Freude oder zumindest mit einer neugierigen Haltung tun wolltest oder getan hast, die dann aber in irgendeiner Art und Weise eben nicht gut angekommen sind. Ich denke zum Beispiel, jetzt gerade ist mir so eingefallen an all die Frauen, die ich in Geburtsvorbereitungskursen so begleitet habe. Und bei eigentlich fast allen war das Thema die eigene Stimme nutzen ein ganz, ganz großes Thema. Tönen, Singen und Stöhnen sind bei vielen Frauen immer noch total schambehaftet, weil dieser Ausdruck oft schon recht früh sexualisiert wird und weil wir erzieherisch Mädchen eher dazu ermahnen, still zu sein und Mädchen eher eine Abwertung für ihre piepsige Stimme und Lautstärke erhalten. Und hier entsteht oft eine tiefe Scham, denn der Angriff, auch wenn er in dem Moment nicht so gemeint ist, trifft mit voller Wirkkraft unseren Selbstausdruck in genau diesem Moment, der ja auch ne, immer was emotional Geladenes irgendwie mit sich bringt. Und zu diesem Zeitpunkt sind wir einfach oft auch noch sehr authentisch, sehr wir selbst und damit nehmen wir die Ablehnung der Ausdrucksform als eine Ablehnung unserer Person wahr. Im schlimmsten Fall erfahren wir in diesen Momenten, dass es uns wie so in Gefahr bringt, wenn wir was zeigen, was wir, was eben zu Ablehnung, Ausgrenzung, Liebesentzug führt. Und das wirkt dann so tief, weil wir als Kinder nun mal auf das sichere Bestehen unserer Beziehung ganz, ganz grundlegend angewiesen sind. Also wir lernen, dass Berührung, Blickkontakt, sämtliche Ausprägungen von freiem Spiel, die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, ein richtig und falsch haben. Und hier kommt jetzt Zielorientiertheit ins Spiel, weil ein ganz grundlegendes Learning ist, dass es mehr darum geht, dass der ehrliche Ausdruck in dem Moment nicht relevant ist, sondern der Output am Ende das maßgeblich Wichtige ist. Also, wie hoch der Turm, wie schön von außen bewertet wir beim Tanzen aussehen, wie sauber die Schrift ist oder wir gemalt haben, wie perfekt und gerade gesungen wurde und so weiter und so weiter. Und um diesen Output einfach auch nochmal klarer zu definieren, ne, der relevante Output ist am Ende tatsächlich immer Beziehungsqualität. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir älter werden. Was sich verändert, ist dass wir als Erwachsene ein Stück weit dieser Abhängigkeit entwachsen, so ganz doll darauf angewiesen zu sein, einfach in sicheren Beziehungen zu stecken. Also durch unsere Stabilität als Erwachsene können wir auch eher eine Ablehnung verkraften. Ne, wir haben dann trotzdem ein Dach über dem Kopf und Essen zu Hause im besten Fall. Und unser ganzes Sein ist nicht mehr so super dringend von der Wohlgefälligkeit anderer abhängig. Also ob uns jemand lieb hat oder nicht, ob jemand es gut findet, was wir tun oder nicht. Und das bedeutet, im Grunde tun wir alles, weil wir lernen, mit einem Hauptantrieb aus Zugehörigkeit, aus einem Dazugehörigkeitsbedürfnis. Wir möchten angenommen sein, wir wollen verbunden sein, wir wollen gesehen sein, wir wollen gewollt sein, wir wollen behütet sein. Und damit rückt dann eben nach und nach diese sehr coole persönliche, der Weg ist das Ziel, Orientierung, auch je nach Rahmenbedingungen natürlich mehr und mehr in den Hintergrund. Und das kann schon ganz früh passieren durch Elternthemen, also Themen, die unsere Eltern haben, die berührt werden durch die Art, wie wir als Kinder sind. Oder allerspätestens dann, wenn wir in größere Einrichtungen kommen, also zum Beispiel in der Kita sind oder in der Schule, da natürlich ganz besonders, weil da lernen wir ja, dass es eben nicht spezifisch um den individuellen Ausdruck geht, sondern eben um eine ganz bestimmte Form und eine ganz klare Zielorientiertheit. Wenn wir jetzt noch älter werden, dann kommt zu diesem Themenkomplex dann natürlich irgendwann auch noch das Thema Sexualität dazu und ins Spiel. Und hier entsteht jetzt die Verknüpfung, die klare Verknüpfung von Sinnlichkeit und dem sexuellen Ausdruck. Und unsere Form der Sexualität, also die Art und Weise, wie wir hauptsächlich normativ Sexualität praktizieren, ist ja ganz stark auch verknüpft mit Leistung auf verschiedenen Ebenen, also Leistung im Sinne von Performance-Druck, den Männer wie auch Frauen haben. Also um dich da mal kurz so mit diesen Normativen abzuholen, Fragen, das geht los mit Fragen wie, bin ich attraktiv genug, sehe ich gut genug aus, in dieser Pose, in jener Pose, wenn ich mich so und so gebe, bin ich begehrenswert auf die Art und Weise, wie ich das mache, mache ich das gut genug, richtig genug, erfülle ich ausreichend Erwartungen, die gerade da sind. Dir fallen bestimmt noch andere Sachen ein. Und damit passiert auch wieder was ganz Entscheidendes, nämlich sämtlicher sinnlicher Ausdruck wird jetzt sexualisiert und damit nochmal ganz, kriegt damit nochmal eine ganz andere Zielorientiertheit. Also jetzt soll Sinnlichkeit ganz explizit irgendwo hinführen, nämlich zu Erregung, zu Sex und zum Orgasmus. Wofür leben wir sie sonst, unsere Sinnlichkeit? Wir erfahren vielleicht jetzt zum ersten Mal wieder so eine Art Befriedigung im Gefühl von Annahme und Zugehörigkeit, wenn wir unsere Sinnlichkeit hier für die Bewunderung und Befriedigung sexueller Bedürfnisse einsetzen. Das freie, absichtslose Spiel hat hier in der Regel so gut wie gar keinen Platz. Es gibt hierfür keine behüteten Räume, die der Entfaltung, Entwicklung und dem Training dieser Fähigkeiten dienen. Stattdessen erleben wir eher die Scham der vorhergegangenen Generationen in puncto Sexualität, unsere eigene Unsicherheit und sind auch noch konfrontiert mit der unfassbaren Fülle an sexualisierten, oftmals auch sehr gewaltorientierten und männlich fokussierten Lust- und Machtbefriedigung. Und aus dieser Perspektive betrachtet ist unsere Scham eigentlich ein sehr verlässlicher Wächter, der erstmal eine ganz großartige Funktion hat, weil sie behütet uns davor, dass wir unsere tiefen Persönlichkeitsebenen berührbar machen und dadurch erstmal bewahrt sind vor Verletzung durch Ablehnung. Ich sag das so explizit jetzt gerade, weil das Ziel nicht sein sollte, unsere Scham einfach loszulassen. Ich denke sogar eher, wenn wir irgendwas wandeln wollen, dann müssen wir unsere Scham zuerst vollumfänglich erkennen und annehmen. Wir müssen sie wertschätzen als verlässlicher Schutzschild. Und wenn uns das möglich ist, erkennen wir, dass viele Komponenten von Scham oftmals auch gar nicht so wirklich uns gehören, sondern dass wir die übernommen haben von Personen, die mit ihrer ganz eigenen Schamthematik konfrontiert wurden, in den Momenten, wo wir einfach nur frei und im Grunde gut und gesund in unserem Ausdruck waren. So, wie können wir denn jetzt einen guten Umgang mit unserer Scham lernen und sie in den relevanten Momenten auch wirklich überkommen? Wie schon gesagt, ist die notwendige Grundausgangslage dazu, dass wir unsere Scham wirklich erkennen und sie annehmen, dass wir uns eingestehen, was wir fühlen und aufhören, uns vor Situationen, die echte Angebote an Begegnung darstellen, wegzuducken oder sie mit Härte oder Albernheit zu überspielen. Wenn wir das getan haben, sind wir dazu aufgefordert, unsere gesunde Sozialhygiene walten zu lassen und uns bewusst für Beziehungen zu entscheiden, die einen wohlwollenden Rahmen darstellen und wo wir auf ein ehrliches Interesse an echter Begegnung und Wachstum stoßen. Also wir brauchen Begegnungen, wo wir uns nach und nach ganz ehrlich und echt zeigen können und wo wir auf Reaktionen stoßen, die uns grundlegendes Wohlwollen und ein Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Also ich meine damit, dass es eine innere Haltung zueinander braucht, die wirklich etwas zutiefst Offenes, so eine ganz liebevolle Haltung hat. Die Haltung, die wir einnehmen sollten, wenn wir jemanden begleiten, der was Neues wagt und wir einen ermutigenden und vertrauensvollen Rahmen bieten möchten. Sämtliche Erfahrung, die wir dann machen, in welchen wir Ablehnung fühlen, sei es jetzt durch jemanden, der zum Beispiel wütend wird, durch das, was wir tun, angeregt durch das, was wir tun, oder der traurig wird oder der dann mit Ablehnung reagiert und sagt, das sieht ja total doof aus oder was willst du denn damit, wieso magst du sowas Komisches oder warum stehst du auf sowas? Also ich glaube, ne, ihr wisst, wovon ich spreche, all das wirkt immer destabilisierend in diesem Zustand. Und deswegen braucht es eine ganz klare und bewusste Wahl, mit wem wir uns einlassen. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt, wo wir erwachsen sind, klar anerkennen, dass wir wirklich ein ganz großes Geschenk machen, wenn wir bereit dazu sind, uns in unserer Echtheit zu zeigen. Was innerhalb dieses wohlwollenden Rahmens geschieht, ist, dass wir unsere Scham nochmal anders annehmen können. Und dann eröffnet sich uns der Zugang zu unserem kreativen Pool. Jetzt ist es möglich, individuelle, kreative Bedürfnisse wahrzunehmen und mit ihnen zu experimentieren und unseren Ausdruck zu finden. Und hier spielen zwei Komponenten eine ganz essentielle Rolle für echte Entwicklung. Ganz egal, wie alt wir sind, egal, wie erfahren wir in welchem Bereich auch immer sind, es braucht immer diese beiden Felder. Und zwar, erstens braucht es Raum, der ganz und gar uns selbst gehört. Also einen geschützten Rahmen, in dem wir uns nur um uns selbst drehen dürfen, wo wir ausprobieren dürfen, ohne die Rücksichtnahme auf andere, wie sich bestimmte Dinge auf andere auswirken. In diesem Rahmen können wir experimentieren damit, zum Beispiel, wie sich für uns Musik anfühlt, wie unser Körper auf Musik reagiert, wie die eigene Stimme klingt, wie wir uns bewegen, wie sich Dinge anfühlen, wie sie schmecken. Und in diesem Raum, in diesem Zeitfenster geht es nicht um Leistung, nicht um das Gefallen wollen, sondern einzig und allein nur um das Schulen unserer Wahrnehmung und um die tiefe Auseinandersetzung mit den unzähligen Fähigkeiten unserer Sinne. Ja, und der zweite Aspekt ist jetzt Raum der Begegnung, weil genauso wichtig ist auch Raum, in dem wir anderen begegnen können, wo wir üben können, uns mitzuteilen, zu üben, auszusprechen, was wir brauchen, wo wir jetzt auch auf Basis des Erlebten aus dem ersten Raum, also auf Basis von Eigenerkenntnis in der Lage sind, anderen wirklich gegenüberzutreten. Nicht versteckt hinter Anpassungsmechanismen, sondern mit allem, was wir ehrlich zu bieten haben. Und hier sollten wir jetzt damit experimentieren, wie es ist, Wünsche zu äußern, Impulsen zu folgen, Neues zu wagen, wie es uns damit geht, in Kontakt zu gehen, wie gut wir uns fallen lassen können und wie wir Dinge annehmen können, wie es uns damit geht, in Führung zu gehen und anderen explizite Angebote zu machen, den anderen wirklich bewusst und umfassend wahrzunehmen. Hier können wir lernen, in Kontakt zu gehen, ohne uns zu schämen. Wir entdecken, wie viel kreative Sinnlichkeit entsteht, wenn wir uns wirklich zeigen. Und genau hier wird es jetzt extra spannend und gleichzeitig herausfordernd, weil jetzt entsteht durch die Begegnung mit anderen ein ganz individuelles Angebot für den kreativen Ausdruck deiner Sinnlichkeit. Also damit meine ich, indem wir jetzt also damit konfrontiert sind, dass vor uns jemand sitzt, der Lust auf Begegnung hat, entsteht ein Raum, der quasi eine ganz, ganz große Individualität mit sich bringt. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Also du, wenn du in einem Raum nur so mit dir selbst bist, entsteht dieser individuell kreative Flow dadurch, dass du durch deine Bedürfnisse und die Gegenstände, die dich umgeben, inspiriert wirst. Also zum Beispiel durch die Musik, die du hörst, beginnst du zu tanzen, dich auf eine bestimmte Art zu bewegen. Du beginnst zu malen, vielleicht zu lachen oder zu weinen. Du wirst ruhig oder inspiriert und aufgeregt. Nehmen wir mal an, du sitzt und hast einen Stock in der Hand, und der Stock inspiriert dich dadurch, dass er sich so anfühlt oder so aussieht, wie er aussieht, dazu, was in den Boden vor dir zu zeichnen, vielleicht auf was rauf zu klopfen oder du pulst die Rinde ab und fühlst die glatte Haut darunter. Und jetzt sitzt du aber vor einer anderen Person und nimmst dir die Zeit, diese Person wahrzunehmen. Du betrachtest sie vielleicht. Vielleicht erzählt ihr euch was und du hörst ihre Stimme, du beobachtest, wie sie sich bewegt oder du fühlst ihr Atmen und dann entstehen Ideen. Vielleicht kommt da eine Neugierde hoch, wie sich vielleicht ihre Haare anfühlen oder die Haut an ihren Händen. Vielleicht hast du das Bedürfnis der Person, eine bestimmte Empfindung zu ermöglichen, Wohlgefühl durch eine Umarmung, die du geben möchtest zum Beispiel, oder. In jedem Fall entsteht genau da so eine unbeschreiblich großartige Individualität, einfach schon allein, weil ja der Moment einzigartig ist und durch die Persönlichkeiten, die sich da begegnen, ebenso super individuell ist. Und das Ganze braucht als Basis die Entscheidung, dass wir uns bewusst und ehrlich einlassen wollen. Was ich schon ganz oft erlebt habe, fällt mir gerade so ein, ist, dass besonders Frauen sich tendenziell eher dafür schämen, ein explizites Bedürfnis oder Angebot im Sinn zu haben. Also zum Beispiel jetzt den Impuls haben zu sagen, ich möchte dir deine Haare kämmen oder den Kopf massieren oder ich würde gerne deine Wangen küssen oder. Also Frauen haben tendenziell eher Angst, dass sie, wenn sie ein explizites Angebot machen, dem anderen etwas aufdrängen, ihn irgendwo hindrücken oder beschneiden, dass sie vielleicht zu viel wollen könnten Und genau hier liegt dann wieder so eine Aufgabe vor uns, nämlich das bewusste Auseinandersetzen mit den Themen von in Führung gehen und bewusster Hingabe im sinnlichen Spiel. Wir können nämlich da ganz großartig erforschen, was wir eigentlich brauchen, damit wir uns vertrauensvoll fallen lassen können. Und wir können unsere Fähigkeit, anderen einen stabilen Rahmen zu bieten, in welchem sie sich uns vertrauensvoll öffnen und in ihre Tiefe abtauchen können, ganz toll beüben. Wir erfahren so, wie wir diese beiden Fähigkeiten bereits schon vielleicht etabliert haben, wie die zusammenspielen, wie wir sie leben und verkörpern können. Und wir erfahren die unterschiedliche Freude und auch Lust, die sich durch die Verbundenheit beider Spielarten einstellen kann, bei jedem von uns. Und damit das alles möglich ist, müssen wir die Überzeugung auflösen, dass Sexualität einfach ganz klar ein Endprodukt von gelebter Sinnlichkeit sein muss. Dass Sinnlichkeit bedeutet, dass daraus sexuell orientierte Handlungen entstehen müssen. Ne, also hier sehen wir jetzt wieder, wie krass diese Zielorientiertheit halt wirkt. Und wenn das jetzt aber die Grundlage ist, bleiben uns die Türen zum kreativen und freien, absichtslosen Spiel verschlossen. Ne? Dann wird es immer sich wieder mehr orientiert an dem, was wir denken, was eben so schnell und verlässlich und so gut wie möglich zum gewünschten Ziel, also zum, weiß ich nicht, zur sexuellen Begegnung, zum Orgasmus, zu was auch immer, führen wird. Und jetzt sind wir eigentlich angekommen bei dieser Sehnsucht, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, wo ich gesagt habe, die können wir manchmal gar nicht so richtig in Worte fassen, weil diese Sehnsucht ist uns als Menschen eigen. Einfach alles, was wir dafür brauchen, ist da, weil wir so sind, wie wir sind, mit all unseren Sinnen, mit unseren unfassbar krassen Fähigkeiten, die aus diesen verschiedenen Sinnen heraus entstehen und mit unserem Bedürfnis nach echter, ehrlicher Begegnung. Und das ist der Kernantriebspunkt, warum ich den Kurs Women's Playground ins Leben gerufen habe, weil dieser persönliche, kreative Ausdruck von Sinnlichkeit und auch eine bewusst gelebte Sexualität sind für mich ganz, ganz grundlegende Pfeiler von ganzheitlicher Frauengesundheit. Und außerdem bin ich einfach der festen Überzeugung, dass es für die Entfaltung dieses Themenkomplexes Begegnungen und Übungsfelder braucht, die frei von einer sexuellen Erwartungshaltung sind, die diesen wohlwollenden Rahmen liefern. Und nicht zuletzt braucht es dafür auch unbedingt generationenübergreifende Begegnungen zwischen Frauen, wo wir einfach voneinander lernen können, von den Weisheiten und Erfahrungen, aber auch der Neugierde und dem Tatendrang anderer Frauen profitieren können. All das ist so für mich Grundfundament für den Kurs Women's Playground und der startet am 20. September. Das wird eine ganz kleine Gruppe, ganz bewusst beschränkt auf 10 teilnehmende Frauen, weil ich mir wirklich für uns einen richtig coolen, intimen Rahmen wünsche. Und da gibt's so regelmäßige Trainingstreffen. Jeden zweiten Monat treffen wir uns an einem Samstag und ich biete wie immer auf meine Art einen schönen, warmen, sinnlich duftenden Rahmen, wo dann Frauen anderen tollen Frauen begegnen können und dort vielseitigen Input rund um die Themen von Sinnlichkeit, Intimität, Sexualität, verschiedenster Spielarten und liebevoll geleiteten Übungsraum bekommen, um dann die Entfaltung des persönlichen, kreativen, sinnlichen Ausdrucks erfahren, erleben und wirklich aktiv beüben zu können. Und weil das, finde ich, eben nicht mit einem Mal getan ist, also mit so einem netten Wochenend-Retreat oder so einem einwöchigen irgendwohin, braucht es, finde ich, wirklich ganz, ganz unbedingt eine Kontinuität, die es uns möglich macht, immer und immer wieder in Berührung damit zu gehen, wieder neu einzutauchen, dem die Bedeutung und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die das Thema wirklich braucht, gibt es eben diese Regelmäßigkeit der Treffen und den Fokus meinerseits, eine stabile Gruppe zu bilden, in welcher sich auch dann wirklich eine Nähe einstellen kann für ein etwas tieferes Arbeiten. So kann dann, denke ich, das Erfahrene und Gelernte auch wirklich in unseren Alltag nach und nach reinschwappen und kraftvoll in unsere Beziehung strahlen. Weil ich wünsche mir ja, dass daraus ein wirklich ehrliches, echtes Selbstbewusstsein generiert wird, auf Basis von Selbsterkenntnis und dann so ein freudvolles, neugieriges, so eine freudvoll neugierige Haltung in unseren Alltag rein entsteht, mit ganz viel Experimentierfreude. Die Treffen gestalte ich so, dass ich für jedes Treffen einen ganz klaren Themenfokus mitbringe, also ein Thema, dem wir uns widmen, mit konkreten Übungen, die wir dann alleine, in Paar und manchmal auch Gruppenarbeit beüben, erforschen und trainieren werden. Und ich bringe natürlich meine komplexen verschiedenen Ausbildungsaspekte und Arbeitsbereiche mit, also Elemente aus Richtung verschiedener Körperarbeitstechniken, aus der Perspektive der chinesischen Medizin im Kontext zu Frauengesundheit, aber auch aus Bereichen verschiedener Spielarten, zum Beispiel Spielen mit Seil, mit verschiedenen Massagetechniken, mit Aspekten aus dem Tantra, mit Atemtechniken, mit Aspekten von Kung Fu und Qigong und so einigen mehr. Und das macht diesen Kurs einfach wirklich zu einem einzigartigen Juwel, auf das ich mich richtig, richtig doll freue. Es gibt noch ein paar freie Plätze und verschiedene Teilnahmeoptionen. Das könnt ihr euch auf der Webseite anschauen und dann auch anfragen bzw. sichern. Und natürlich auch, wenn du die Podcast-Folge jetzt später als September hörst, kannst du jederzeit einfach ganz unverbindlich anfragen und ich schaue dann, wie die Platzkapazitäten in dem Zeitraum aussehen. Wenn du nicht teilnehmen kannst, dann wünsche ich mir von ganzem, ganzem Herzen, dass diese Podcast-Folge für dich ein Geschenk war, in dir irgendwas wirklich Gutes angestoßen hat und dich dazu inspiriert hat, irgendwo in diesem Themenbereich zu forschen und Platz dafür zu machen. Ich wünsche dir einen ganzen Strauß voll von diesen ernst gemeinten Beziehungsangeboten in deinem Spätsommer und mindestens genauso viele positive Erfahrungen, damit dich dann auch ganz zu zeigen. Ja, ich wünsche dir Momente, in denen du deinen persönlichen Ausdruck fühlst und erfährst und fühlst, wie wertvoll das ist, dass du die Dinge auf deine Art und Weise tust, wie großartig deine Einzigartigkeit ist. Und vielleicht inspiriert dich jetzt an dieser Stelle noch so eine kleine, ganz persönliche Note von mir zu hören. Ich bin ja mitten in meiner Sommerpause gerade und für mich hat sich in diesem Sommer ein Zeitfenster geöffnet, wo ich Raum bekommen habe, vollkommen für mich, für fast 2 Wochen lang, so dass ich mich 2 Wochen lang vorrangig ganz, ganz viel wirklich so ganz um mich drehen konnte. Und das ist für mich super, super selten, einfach weil ich wirklich stark eingebunden bin ins Arbeiten, mir meine Kinder und meine Beziehung wirklich sehr wichtig sind und sehr hohen Stellenwert in meinem Leben haben, Haus und Hof einfach auch da sind. Und auf jeden Fall in diesem Zeitfenster haben jetzt andere Aspekte von mir Raum bekommen, die ich grundlegend gerne mache, die aber im Alltag wenig oder gar keinen Raum finden. Und da ist mir tatsächlich auch wieder so ein Leitfaden zugefallen, der in diesem Jahr ganz, ganz arg in den Hintergrund gerückt ist, der in meinem Leben aber bisher ein sehr verlässlicher Kompass war. Und zwar mit ganz großer Aufmerksamkeit dahin zu schauen und zu gehen, wo es eher unangenehm ist. Klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, aber von C. Jung gibt es das Zitat, wo deine Angst ist, da ist deine Aufgabe, und das beschreibt den Hintergrund dazu recht gut. Also, was ich damit meine, ist jetzt, wo ich einfach mehr ausgeschlafen bin, nach meinen Bedürfnissen essen, trinken, ruhen und mich bewegen kann, ist einfach auch eine gesunde Basis und Stabilität da, die mir so eine Abenteuerlust ermöglicht. Und damit suche ich explizit nach Begebenheiten, die natürlich grundlegend gut und gesund sind, aber mich tatsächlich auch ängstigen. Also das kann sein, dass die mich ängstigen, weil ich sie vielleicht jetzt zum ersten Mal mache oder weil ich sie ganz lange nicht getan habe. Ganz grundlegend weiß ich aber, meine Kompassnadel zeigt immer in Richtung Beziehungsqualität. Und manchmal steht genau davor aber eben auch meine Angst Wache. Und das kann zum Beispiel Angst davor sein, nicht genug zu sein, Angst davor, was von mir zu offenbaren, was ich als sehr verletzlich oder sehr empfindlich wahrnehme, Angst davor, dass ich vielleicht zu forsch, zu anders oder eben irgendwie doof wahrgenommen werde. Das können auch sein durch prägende Erlebnisse, die ich gemacht habe. Was auch immer das ist, ich versuche, das so bewusst wie möglich mitzunehmen in meine Self-Challenge und den Rahmen, diese Herausforderung stellen, dann Qualitäten, Bedürfnisse oder Fähigkeiten dar, die ich grundlegend habe. Also kleines Beispiel, seit ich 17 bin, tanze ich Tango, aber auch mit ganz vielen Unterbrechungen und Phasen, wo ich dann länger mal nicht getanzt habe. Und die Herausforderung, die ich mir in diesem Sommer gestellt habe, in diesem Sommer, war, mich jetzt an Orte und Begegnungen zu bringen, wo ich wusste, dass mich das wirklich fordern wird, weil ich mich auf was einlasse, was ich eben jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe oder vielleicht noch gar nicht gemacht habe. Und ich dadurch wieder was vollkommen Neues über mich selbst herausfinden und erfahren kann. Also ein Tango Kurs belegen in einem spezifischen Thema, Reitstunden nehmen, sehr spezifische Malkurse besuchen, Menschen treffen, Orte aufsuchen, allein und in Begleitung und so weiter und so weiter. Für mich ist das mit die verlässlichste Methode für inneres Wachstum, und deshalb schiebe ich jetzt nochmal den Impuls zu dir. Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal selber so richtig herausgefordert? Also wann bist du das letzte Mal ein gesundes Stück zu weit gegangen und hast was ganz Neues an dir entdeckt oder was wiederentdeckt, bist gewachsen und gereift? Wann hast du dich das letzte Mal vor einer grundlegend guten und gesunden Sache gefürchtet und sie dann trotzdem getan? Mindestens so ein Erlebnis wünsche ich dir, bevor der Winter Einzug hält. Weil ich bin mir sicher, dass du davon lange zehren wirst. Bevor ich jetzt die Podcast-Folge schließe, gibt es noch einen kleinen Ausblick. Und zwar, die nächste Podcast-Folge kommt schon ganz bald. Dafür habe ich mir als Gast Andreas Kühne eingeladen. Und mit dem werde ich euch einen Einblick in die Tuina An Mo, die Massagetechnik der klassischen chinesischen Medizin, geben. Nicht zuletzt, weil ich ab September noch Kapazitäten für 2 neue Einzelschülerinnen habe und ihr euch wieder für einjährige Einzelausbildung bei mir bewerben könnt. Eine der Ausbildungen dreht sich ganz um die Grundlagen und das Erlernen der komplexen Technik von Tuina, die grundlegende Betrachtung der körperlichen Landschaft des Menschen aus Perspektive der chinesischen Medizin. Also super, super spannendes Thema für die nächste Podcast-Folge und natürlich auch für die Einzelausbildung, weil ganz egal, ob du das Ganze irgendwie beruflich machst, zum Beispiel, weil du eben als Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin, als Lehrerin, als Akrobatin, als Tätowiererin oder wie auch immer im körperlichen Bereich arbeitest, vielleicht sogar den Schwerpunkt Arbeit, Frauen und Kinder hast oder ob das Ganze für dich einfach als persönliche, ganz intensive, weitreichende Weiterbildung nutzen möchtest. Ich liebe es, in meinen Einzelausbildungen die Inhalte ganz konkret auf den Fokus meiner Einzelschülerinnen anzupassen. Mehr Infos und Bewerbungsmöglichkeiten findest du auf meiner Webseite und natürlich auch in der nächsten Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich jetzt noch über Feedback zu dieser Podcast-Folge, wenn du mir folgst bei Instagram und meinen Newsletter abonnierst. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein bei dieser Podcast-Folge und freue mich schon aufs nächste Mal. Hab's gut!